Wer waren die Equipe Pur Sang?
Also die Equipe Pur Sang, die sogenannte Vollblut-Equipe, das war der Name, den sie sich selbst gegeben haben, sind sechs junge Frauen aus der am Bahnhof, am Hauptbahnhof gelegenen Pfarrei Saint-Jean, St. Johann in Straßburg. Und die sind taffe Pfadfinderinnen in ihrer Zeit. Sie sind zwischen 17 und 27 Jahre alt. Sie sind teilweise junge Angestellte oder aber auch Oberschülerinnen. Sie arbeiten zusammen mit ihrem Pfarrer, der heißt Eugène Prince. Und die sind ganz anti-Nazi von Anfang an. Und die sind glühend katholisch auf ihre Art, damals typisch. Und sie sind glühend französisch-patriotisch.
Wie kamen Sie persönlich darauf, die Geschichte der sechs Pfadfinderinnen sich mit dieser zu befassen?
Ich war in meinem Berufsleben Journalist in Frankfurt am Main bei Publikforum. Das ist so ein Magazin, das gibt es bis heute. Wird von linken, kritischen Christinnen und Christen gemacht. Und darüber bekam ich Kontakt mit Resistance-Kreisen innerhalb Frankreichs und war dann selber so Freundesmitglied bei der Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance, also der Vereinigung der ehemaligen Widerstandskämpferbewegungen, und hatte mit denen in Straßburg und im Elsass viel zu tun. Ich habe also sozusagen alte, ehemalige Deserteure aus der Reich, also von Elsässern, die desertiert sind, aus der zwangsweise waren sie in der Hitlerarmee, die habe ich nach Deutschland begleitet, zum Beispiel zu Veranstaltungen und so, denn da war viel Erklären nötig. Und eines Tages kamen die zu mir und sagten, naja, Thomas, du weißt ja, wir sind alles Kommunistinnen und Kommunisten aus unserer Lebensgeschichte hier. Und du bist ein engagierter Christ, jetzt machen wir dich mal bekannt mit unseren christlichen Geschwistern. Und da habe ich dann beispielsweise diese Pfadfinderinnen in Straßburg kennengelernt.
Sie waren aktiv, die Pfadfinderinnen im Elsass, haben dort Fluchtwege ausgekundschaftet und dann Flüchtlinge begleitet. Wie war damals die Lage im besetzten Elsass? Das Ganze spielt auch unweit von Freiburg im französischen Münstertal.
Ja, des Elsass. Im Elsass rollte die Hitler-Deutschland-Maschine. Das Tragen der Baskenmütze wurde verboten, das Tragen von französischen Vornamen wurde verboten. Das heißt, die französische Identität, die sich im Elsass quer durch die Jahrhunderte entwickelt hatte und vor allem auch in der Zeit von 1918 nach Weltkrieg I bis zum Zweiten Weltkrieg, wo das Elsass ja ein Teil Frankreichs gewesen ist, das sollte ausgerottet werden, und das hat diese Pfadfinderinnen wahnsinnig geärgert. Zum Beispiel gab es in den ganzen elsässischen Dörfern so, ich sage jetzt mal, Sœurs de la Providence, also so Sozialschwestern, die haben den Kindergarten geleitet, die haben die Krankenversorgung im Dorf gemacht, also katholischer Sozialorden. 1600 Frauen wurden alle rausgeschmissen und durch Nazi-braune NS-Schwestern ersetzt. Das hat die Landschaft umgedreht. Das hat also keinen unberührt gelassen. Und die Mädels, was die machen, ist Folgendes. Pfadfinderinnen halt, die sind körperlich gut trainiert. Die können mit dem Kompass umgehen. Die können auch im Wald, bei Nacht durch einen Wald marschieren. Und die haben vier große Routen aufgetan über die Vogesen, eine Route in die Schweiz, eine Route nördlich um die Vogesen rum, und haben da immer Flüchtlinge mitgenommen. Der Treffpunkt war die Kirche Saint-Jean. Das ist also sozusagen eine halb stillgelegte Kirche gewesen. Und immer um 6 Uhr abends war da ein Treffpunkt. Der wurde durch so Flüsterpropaganda weitergegeben. Und da haben sich dann Menschen, die fliehen wollten, eingefunden. Und die wurden da sozusagen informiert und eingeschworen. Und dann haben die, hat im Gasthof à l'Ancienne Gare zum alten Bahnhof, der vom Bruder einer der Pfadfinderinnen betrieben worden ist, wurden die also gut verköstigt, haben nochmal übernachtet und sind am nächsten Tag losgefahren, und zwar meist mit Personenzügen vom Straßburger Hauptbahnhof aus, etwa in das Münstertal, das Sie erwähnt haben.
Ja, vielleicht können Sie noch ein paar Worte dazu sagen, was das für Menschen waren, die von den Pfadfinderinnen bei der Flucht unterstützt wurden?
Ja, das waren also die im Elsass noch verbliebenen Jüdinnen und Juden. Das waren zum anderen versprengte Kriegsgefangene, die sich irgendwie losgemacht hatten aus einem aus Kriegsgefangenenlagern in der Pfalz. Da gab es zahlreiche, geflüchtet waren, nach Straßburg gekommen waren, und die versuchten sich nach zu ihren Familien in Südwestfrankreich oder in Südfrankreich durchzuschlagen. Und dann ganz unterschiedliche Menschen. Also der langjährige spätere Oberbürgermeister von Straßburg hat selbst als Fliehender, der wollte keinesfalls ein Soldat werden in der Nazi-Armee, deswegen ist er auch geflohen und beschreibt ganz detailliert so eine Flucht im Dezember 1942 quer über die Vogesen.
Und 1943 sind die Pfadfinderinnen dann aber aufgeflogen. Wie kam es dazu?
Der Informationsstand war relativ niedrig, was die Welt außerhalb des Elsass anbetraf. Und zwei dieser sechs Pfadfinderinnen machten sich auf nach Vichy, also an den Sitz des autoritären, faschistoiden, mit Hitler kooperierenden französischen Staates unter Marschall Pétain. Und die wollten dort Berichte über das Elsass loswerden, damit sozusagen der Widerstand im Elsass gestärkt werden könnte. Das war eine Fehleinschätzung. Sie wurden nicht vorgelassen. Und einer der beiden passiert bei der Rückreise des Malheur, dass sie in einen falschen Zug einsteigt. Das heißt, sie ist nicht in einen Personenzug eingestiegen, der an jeder Milchkanne hielt, sondern an einen französischen Expresszug, und wurde dort von der Gestapo festgesetzt und wurde dann schwer in die Mangel genommen. Und damit hatte sozusagen die Gestapo in Straßburg Zugriff und hat die allesamt verhaftet. Die waren dann relativ lang in dem sogenannten Korrekturlager Schirmeck und wurden da sozusagen auseinandergenommen. Und dann kam es zu einem Ende Januar, 26. Januar 1943, so einem großen Prozess. Dafür reiste eigens der Volksgerichtshof aus Berlin an unter dem brutal massenmörderischen Richter Roland Freisler und machte diese Mädchen fertig. Eine von ihnen ist zum Tode, Lucien Welschinger ist zum Tode verurteilt worden, die anderen zu sehr, sehr hohen Zeitstrafen in deutschen Konzentrationslagern oder deutschen Gefängnissen.
Und trotz dieser Strafen wurden sie dann von Hitler begnadigt. Wie das?
Das ist ein ganz, ganz einzigartiger Sonderfall. Hitler hat es höchstens ein zweites Mal noch getan, dass er jemanden, der vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden war, wie dieser Lucien Welschinger, 27 Jahre alt, begnadigte. Und zwar, der hatte verrückterweise, der Papst in Rom hatte da sofort interveniert über seinen päpstlichen Nuntius, also diesen Papstgesandten bei der Nazi-Regierung in Berlin. Und der Hitler hat also sozusagen die Strafe ausgesetzt, bis zum Ende des Krieges oder bis nach dem deutschen Endsieg. Dadurch konnte sie überleben und dadurch blieben die alle am Leben. Wieso, was soll man dazu sagen? Es gab eine Argumentation, die war so, die Straßburger Rechtsanwälte, die jungen Frauen verteidigten, sagten, das sind junge Französinnen, sie haben gar keine deutsche Staatsbürgerschaft. Ein deutsches Staatsbürgerschaftsrecht war noch nicht in dem annektierten Elsass eingeführt worden. Und insofern ist es nicht Hochverrat, was sie machten, sondern sie halfen jungen Landsmännern in aus französischen Landsmännern oder polnischen und so, halfen sie sozusagen zu ihren Familien zurückzukehren. Und das ist nicht Hochverrat. Weil es nicht Hochverrat war, konnte sozusagen die konnte sozusagen abgegangen werden von der von dem Todesurteil.
Und eventuell sieht man daran auch, dass wenn der Papst gewollt hätte, doch vielleicht auch noch ein paar mehr Menschen hätte retten können.
Klar. Also das ist keine Rechtfertigung oder so oder keine Schönschreibung, sondern das ist einfach ein singulärer Vorgang, auf den ich da gestoßen bin und den ich dann auch natürlich mit Fachhistorikern abgeglichen habe, die mir gesagt haben, ja, okay, das hat sich dann wirklich ereignet, ja. Aber ihre Bemerkung ist völlig richtig.
Sie konnten selber noch Marcel Engelen Faber, eine der 6 Pfadfinderinnen, für ihr Buch interviewen. Sie ist am 7. Januar 2023 im Alter von 99 Jahren gestorben und damit 2 Monate vor dem Erscheinen ihres Buches Letzte Wege in die Freiheit. Wie war das Gespräch mit
das war wunderbar. Das
mit
war,
ihr? Was war das für eine Frau?
Das war eine Frau, die war bis zu ihrem Tod war die Energie geladen. Die Marcel war... ich war auf sie gestoßen, weil mir der Monsieur Gillig, der ein privates Archiv betreibt über diese Gruppe von Pfadfinderinnen im Elsass, der sagte mir, Thomas, guck mal, vielleicht lebt sie in Grenoble noch. Und dann habe ich in Grenoble rumgesucht und bin auf sie gestoßen. Und es war eine wunderbare Freundschaft einfach auch. Wir haben fast jeden Tag miteinander telefoniert und zwar hat sie mich ganz oft angerufen, hat gesagt, du Thomas, ich bin jetzt 98 oder ich bin jetzt, also ich habe nicht mehr viel Zeit, du musst jetzt wirklich ganz schnell arbeiten, denn ich bin so neugierig. Und sie hat ganz, ganz viel beigetragen. Ich habe sie besucht natürlich und so. Ja, das war für mich einfach auch eine lebendige Verbindung. Und ja, eine ganz große Motivation, ja.
Ja, Stichwort auch Motivation. Abschließend, was können wir aus der Geschichte der 6 PfadfinderInnen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus für die heutige Zeit mitnehmen?
Naja, Zivilcourage, hinstehen. Nicht sich zu viel Sorgen machen. Im Alten Testament, also in der hebräischen Bibel, steht ein Satz, Liebe ist stark wie der Tod. Das haben diese jungen Frauen gelebt und ich finde das berührend bis auf den heutigen Tag.